Herzlich willkommen zum YouTube Creator Podcast, meine YouTube Story. Ja, es ist selten, dass wir einen Gast erneut einladen. Heute ist das der Fall. Er war schon mal hier. Ich muss gleich mal Gemini fragen, wann das war, weil ich es gar nicht mehr weiß. Hier ist Jakob Botton. Herzlich willkommen erneut im YouTube Creator Podcast.
Vielen Dank. Danke, dass ich nochmal da sein darf. Ist eine Ehre.
Ja, wir haben aber dringenden Gesprächsbedarf, lieber Jakob, weil es steht wieder das nächste Utopia an. Kannst du kurz erklären, wann es soweit ist und vielleicht für diejenigen, die das damals nicht gehört haben, was ist denn Utopia nochmal?
Ja, also es steht sehr bald an, am Freitag, am 11. Juli geht's wieder los. Und was ist Utopia eigentlich? Utopia ist auf der einen Seite der größte Livestream zum Thema Nachhaltigkeit in Deutschland seit 5 Jahren jetzt. Also es ist die 5. Episode von Utopia und da kommen einfach ganz viele Creatorinnen und Creator zusammen und lernen zusammen über die Umwelt, aber auf eine ganz andere Art, als man sich das vorstellt. Also dieses Jahr machen wir eine Game Show. Wir machen eine Game Show gegen die Zeit. Das heißt, wir haben einen Timer, der abläuft und in jedem Spiel kann sozusagen Zeit erspielt werden, damit die Show länger geht. Und die Creatorinnen und Creator, die wollen natürlich, dass die Show möglichst lang geht, weil wir in der gesamten Zeit Spenden sammeln. Und das ist etwas, was wir schon seit Jahren machen. Wir haben wirklich viele Dinge schon zusammen geschafft. Wir haben einen Wald gepflanzt, der größer ist als der Vatikan, was ich immer noch ein total geiles Bild finde. Wir haben über 200.000 Kilogramm an Plastikmüll aus Flüssen gemeinsam geholt. Wir haben Orang-Utans ein neues Zuhause gegeben, haben über 100.000 Quadratmeter an Regenwald, unberührten Regenwald, tatsächlich gekauft und mit einer Organisation wird das Ganze jetzt geschützt für immer. Das heißt, ja, also ganz
welche
viele Dinge,
ist das,
die man da zusammen macht.
Sorry.
Das ist Wilderness International. Das ist eine richtig coole Organisation, die kaufen diese Landstücke, damit halt wirklich der Ort für immer geschützt ist, haben dann aber auch noch so Waldhüterinnen und Waldhüter vor Ort, die da aus dieser Gemeinschaft auch kommen und geben denen sozusagen einen Arbeitsplatz und die patrouillieren da halt wirklich jeden Tag. Und dann wird das Ganze auch noch von Forschung begleitet, also Forschungsinstitute aus Deutschland, aber auch aus Amerika, die dort vor Ort sind und sich anschauen, dass das alles seine Richtigkeit hat. Und ich war selbst, ich hatte die Ehre, vor Ort sein zu dürfen mit ein paar Creatoren zusammen und das ist schon wirklich Wahnsinn. Also da sieht man auch, warum man das macht, weil es halt einfach irre ist, was das für eine Natur ist.
Ja, Wahnsinn. Aber jetzt mal ganz kurz Stopp drücken. Utopia. Die wievielte Ausgabe ist das? Ich glaube, ihr habt auch sogar ein kleines Jubiläum.
Es ist Nummer 5. Die fünfte Ausgabe, also es ist die 5. Ausgabe in Deutschland. Tatsächlich muss man sagen, wir haben ja Utopia auch 2-mal in Frankreich gemacht. Was ich nach wie vor total verrückt finde. Aber genau, also die 5. in Deutschland. Insgesamt ist es die 7. dann.
Wow. Kannst du kurz, ich sag jetzt mal in 3 Sätzen erklären, wie viel Creator, wie viel Stunden Livestream, hast du da irgendwie ein paar Facts? Fände ich interessant.
Also, dieses Mal sind es 3 Stunden Livestream. Insgesamt ist es so, aber wir haben am Anfang war Utopia mehr wie Big Brother. Da haben wir wirklich, also im allerersten Jahr haben wir 5 Tage lang live gestreamt. 5 Tage, 24 Stunden am Tag waren wir nonstop live. Das haben wir 3 Jahre lang gemacht. Dann kam irgendwann der Punkt, wo habe ich entschieden, okay, komm, wir müssen mal was anderes machen und B, ich will ganz ehrlich sein, das war immer die Zeit, wo jeder im Team wusste, danach ist der Jakob erstmal krank und komplett erschöpft, weil das ist schon heavy, weil...
Ja, du holst die auch alle teilweise selber ran, ne, die Creator und Creatorinnen.
Klar, also das ist natürlich, das läuft viel übers Netzwerken, über Gespräche, weil die Leute, die machen das ja aus Überzeugung und deswegen also muss das ja irgendwie persönlich sein. Genau, und ja, das ist schon immer sehr abgefahren und wie gesagt, also dieses Mal sind wir nur 3 Stunden live, ist halt auch Teil dieser Gameshow, weil wir sagen, ey, die Zeit läuft uns davon, wir spielen gegen die Zeit und diesmal haben wir 15 Creator dabei. Ja, das wird
glaube ich, eine ziemlich coole Sache. Das läuft dann auf deren Kanälen, sorry für die Unterbrechung, das läuft dann auf deren Kanälen live?
Genau, also das war schon immer so.
Und auf dem Utopia-Kanal, ne?
Genau, wir haben uns immer als Multi-Channel-Event bezeichnet, das heißt sozusagen auch diese Größe kommt schon auch daher, dass halt wirklich die Leute, die dort kommen, alle auf ihren Kanälen streamen. Das heißt, das läuft auf dem Utopia-Kanal, aber das läuft auch bei, weiß nicht, einem Klängehahn oder bei einer X-Phoebe, bei all den Creatoren, die dort kommen. Und genau.
Wird ja, dann kannst du noch ein paar Names droppen?
Ja, also wie gesagt, Xphibi ist dabei, Klengarn ist dabei, Robinga ist dabei, ein ziemlich cooler Pflanzeninfluencer, das wird sehr witzig mit dem. Wir haben auch einige Creator, die sozusagen nicht direkt vor Ort sind, die aber involviert sind, wie einen Malte Zirden oder einen Otto Bulletproof. Wir haben hier die beiden Gründer von der Splash-App, ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Also wir haben eine ganz, ganz wilde Kombi an Leuten. Dieses Jahr sind wir sehr jung. Also ich will ganz ehrlich mit dir sein. Viele der Leute, da muss ich mich selber erstmal noch so ein bisschen reinfinden. Aber wir hatten
letzte Woche... Ach nee, Woche, du gehörst ja jetzt auch schon zum älteren Eisen, oder wie?
Ja, das ist schlimm. Wir hatten letzte Woche einen Schülerpraktikanten da. Der war ganz aus dem Häuschen, als er gehört hat, wer alles da war. Und dann habe ich mir das auch nochmal mit der Splash-App ein bisschen mehr erklären lassen und alles. Und da habe ich auch wirklich festgestellt, der Mann war 16 und ich bin einfach doppelt so alt wie der. Mhm. Und da habe ich mich wie ein Opa gefühlt. Aber ja, also das ist ja das Schöne, man kommt ja in so einem positiven Rahmen zusammen, dann ist das dann auch nicht so schlimm, wenn ich der Opa bin und die anderen alle so jung.
Du hast eben Multi-Channel erwähnt, auch Multi-Plattform. Wir sind da ja easy, wir können ja auch erwähnen, das ist ja immer schon auf YouTube, aber ihr streamt ja auch oder seid ja auch woanders dann zu finden, ne?
Genau. Also wir streamen sozusagen auf YouTube und auf Twitch. Wir sind aber dann auch auf allen Plattformen. Also in der Regel ist es so, die Creator, die nutzen das natürlich auch selber, um Content zu machen. Das heißt, eigentlich gibt's das überall und wir sind sogar auch, also wir sind im Fernsehen, wir sind jetzt Mittwoch wieder bei Stern TV und sowas. Das heißt, also es ist wirklich,
ja, das finde ich
wirklich,
bei euch
wirklich
so
Multi-Channel.
Ne, das finde ich so beeindruckend, dadurch, dass das ja eure Produktion, da kann man ja ein bisschen mehr mal Hintergründe erklären, ja auch viel Fernseh produziert, ist das ja wirklich eine sehr gute Durchdringung. Ne? Ihr kreiert einen Social Buzz, ihr seid auf YouTube live, im Fernsehen habt ihr eine Reach. Wie viele Menschen habt ihr denn so bisher oder im Schnitt erreicht pro Utopia?
Das ist, also du kannst dir nicht vorstellen, wie schwierig das ist, das zu tracken. Also es gibt wirklich Wochen nach Utopia sitzen da noch Leute dran und versuchen das zu tracken. Ich habe tatsächlich letzte Woche mal nachgefragt, was ich denn da so sagen kann. Also wenn man über die Kontakte geht, das heißt die Leute, die irgendwie mit Utopia in Kontakt gekommen sind, und man sozusagen doppelt zählt, weil viele Leute werden natürlich mehrfach mit Utopia in Kontakt gekommen sein, dann sind wir da bei mehreren 100 Millionen. Also das kann man ganz klar sagen, weil wir waren ja auch immer wieder auf dem Masthead bei YouTube, was glaube ich allein 30 Millionen oder sowas am Tag sind.
Musst du erklären, was ein Masthead ist?
Die Startseite von YouTube, das war wirklich immer eine große Ehre, dass wir dort sein durften. Wir haben dieses Jahr, das ist auch total verrückt, einfach eine Plakatkampagne. Also ich habe das selber gar nicht, ich dachte, das wäre nur an dem Freitag, dann wurde ich gestern angesprochen, hey, ich habe euch hier in der Bahn gesehen und genau, deutschlandweit, einfach weil Ströer gesagt hat, hey, komm, wir finden das Projekt cool, wir supporten das Ganze, also haben wir jetzt kein Geld für ausgegeben. Also es ist, die Reichweite ist schon wirklich immens.
Wow. Also ich freue mich ja dieses Jahr besonders, weil ja auch Google, ich arbeite ja bei YouTube, ist aber die Company, bei der ich arbeite, ist Google, und Google ist engagiert auch in eurem Projekt dieses Jahr, was mich sehr freut. Vielleicht kannst du da nochmal kurz erklären, wie da die Kooperation ist und was da auch im Stream mit einläuft.
Ja, also ich meine, es ist glaube ich kein Geheimnis, dass so ein Livestream Geld kostet, also die ganzen Creator, wir machen das alles ehrenamtlich, aber nichtsdestotrotz, wer jemals irgendwie Technik ausgeliehen hat, auch Technikerinnen und Techniker engagiert hat, der weiß, das ist eine teure Kiste. Genau, deswegen brauchen wir immer Partner und ich freue mich total, weil dieses Jahr ist der Google Sustainability Fund der Main Partner. Und das ist schon wirklich eine abgefahrene Kiste, weil, also das ist ein internationales Ding, das heißt, es wird auch wirklich vom Europa Sustainability Chef entschieden, hey, Utopia ist eine geile Sache, komm, das supporten wir. Und die Kooperation sieht wirklich so aus, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen, dass ihr Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenkt. Wir bringen tatsächlich einige KI-Projekte mit in die Show rein. Das sind viele Projekte, wo Google involviert ist, wo es zum Beispiel um das Thema Waldbrände geht, was die mit der Earth Fire Alliance machen, über Flutvorhersagen. Genau, das sind sozusagen Projekte, die dann mit reinkommen. Das ist Teil von dieser Kooperation. Aber ja, also es ist wirklich eine total coole Partnerschaft. Und ich bin, also ernsthaft dankbar dafür, weil, wie gesagt, es ist nicht leicht, sowas zu finanzieren. Man muss übrigens auch sagen, es sind auch keine leichten Zeiten für das Thema. Also kann ich ganz offen so sagen, in den ersten Jahren war es deutlich einfacher. Jetzt sind alle so, Nachhaltigkeit ist wichtig, aber ehrlich gesagt, das dieses Jahr können wir das nicht supporten. Und umso dankbarer ist man dann, wenn Leute sagen so, ganz ehrlich, machen wir und wir sind auch dann nicht kleinlich und wir wollen, dass das Thema im Vordergrund steht. Das ist wirklich was, was auch immer wieder in den Gesprächen gesagt wurde, es geht hier um die Sache und nicht darum, dass irgendwie Google sich da krass präsentieren will.
Ja, ich habe dazu nochmal eine Frage, weil ich auch im Vorgespräch mit dir kurz darüber gesprochen habe. Was glaubst du denn, woran das liegt, dass so ein bisschen im Bewusstsein, wir können jetzt ja mal konkret auch von Deutschland ausgehen, in der Bevölkerung da so ein Shift vielleicht oder ja eine Depriorisierung stattgefunden hat. Es gab viele Fridays for Future Demos, wo ja die Gesellschaft auch in Mehrheit daran teilgenommen hat. Also viele haben teilgenommen. Also habt ihr da mal reingeschaut? Weißt du, oder was ist für dich deine Antwort?
Ich glaube, es gibt zwei Antworten. Vorweg möchte ich sagen, ich glaube, dass es den Leuten nicht unwichtig ist. Ich glaube, es ist eine andere, es ist tatsächlich, glaube ich, dass sich viel geändert hat in einer sehr praktischen Herangehensweise. Also wenn man sich zum Beispiel das Thema Balkonkraftwerke anschaut, es ist Wahnsinn, wie viele Leute sich in Deutschland so ein Balkonkraftwerk holen. Das ist ein sehr, sehr praktischer Ansatz. Der Hintergrund ist ganz oft auch, okay, ich will Strom sparen, aber halt auch, ich mache damit was Nachhaltiges. Und ich glaube sozusagen, das übersieht man manchmal, dass viele Leute vielleicht gar nicht laut sind, nicht auf die Straße gehen oder so, aber trotzdem sich irgendwie dafür einsetzen, irgendwie gucken, dass sie versuchen, nicht total schlecht für den Planeten zu leben. Also das ist, finde ich, Punkt 1. Und jetzt zu den zwei Gründen, also Nummer 1 muss man ganz klar sagen, wir haben wirklich eine Zeit von multiplen Krisen. Das kann man nicht wegreden, das ist einfach so. Und natürlich ist es so, dass dann gewisse Themen sich wieder schwerer tun, gerade wenn sie nicht so bildlich konkret sind, wie jetzt irgendwelche Drohnenangriffe oder sowas. Das heißt also, ich glaube, das ist ganz klar Punkt 1. Der zweite Punkt, und das finde ich, ist etwas, was mich sehr beschäftigt, wo ich auch denke, so, das müssen wir ändern. Der hat meiner Meinung nach ganz viel mit dem Thema Hoffnung zu tun. Ich glaube, viele Leute sind sehr frustriert von dem Thema, weil die Kommunikation sich ganz oft darauf fokussiert, was denn schlecht läuft und ganz oft dieser Zwiespalt in der Gesellschaft, dann die einen gegen die anderen oder sowas. Und ich glaube, in der Realität ist das gar nicht so krass. Aber das wurde sehr so erzählt von Leuten wie mir, von Medienschaffenden. Und das ist wirklich was, wo ich denke, okay, da also fasse ich auch mich selber an die Nase, hey, ich will diese Hoffnung teilen, ich will irgendwie, will den Leuten Mut machen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, sonst geben die Leute auf und das wäre wirklich die größte Katastrophe. Und vielleicht eine ganz kleine Story dazu, ich habe Jane Goodall, diese Schimpansenforscherin, unfassbare Frau, vor 2 Jahren getroffen, da war die fast 90, mit Großteil ihres Lebens mit der Forschung von Schimpansen, verbracht, aber halt auch mit dem Naturschutz. Und ich habe sie so am Ende gefragt, hey, was ist eigentlich so, Jane, was ist dein Tipp an mich, an meine Generation, aber eigentlich auch einfach an alle Menschen? Und sie hat, finde ich, einen ziemlich geilen Satz gesagt. Sie hat gesagt, the most important thing in life is to have hope, because without hope, what's the point of anything? Also, wir brauchen Hoffnung, denn wenn wir keine Hoffnung haben, dann macht alles keinen Sinn und dann geben wir auf. Und das fand ich so einen wichtigen Punkt und deswegen ist auch Utopia so, wie es ist. Wir wollen den Leuten Hoffnung geben, wir wollen diese positiven Geschichten erzählen, weil die finden auf jeden Fall in unserem täglichen Diskurs zu wenig statt. Und ich glaube, auch das führt dazu, dass das Thema so ein bisschen unpopulär geworden ist, weil viele Leute sagen, das kann ich mir jetzt einfach nicht geben, dieses Thema hier an einem Freitagnachmittag oder sowas, weil ich bin eh schon frustriert von allem, was passiert. Aber es muss gar nicht so sein. Wenn man auf die positiven Dinge schaut, dann sieht man auch, hey, viele Dinge bewegen sich auch in eine ganz gute Richtung und das kann richtig Freude machen.
Ja, ich finde es schön, weil ich glaube, dass Utopia sehr auch zu den Klimazielen von Google passt. Es gibt ja viele Produkte auch bei uns, um mal kurz darauf zu sprechen zu kommen, klimafreundlicherer Alltag oder einen klimafreundlicheren Alltag zu gestalten. glaube, du hast mir vorher auch erzählt, dass einige davon von diesen Themen wie jetzt Eco-Friendly Route, also klimafreundliche Routen, kann man ja bei Google Maps auch benutzen. Da kriegt man angezeigt, wie man einen spritsparenderen Weg fahren kann. Was sind denn noch so für Themen, die jetzt bei Utopia auch mal zu dieser Zielgruppe nahegelegt werden, dass man sie vielleicht auch im Alltag einbaut, dass man klimafreundlicher unterwegs ist?
Also auf der einen Seite berichten wir von Projekten. Ich hatte volle Transparenz, aber gar nicht im Negativen. Mache generell relativ viel mit euch, bin auch in so einem Trusted Tester Programm von Gemini drin, auch alles übrigens Dinge, wofür man nicht bezahlt wird oder so, aber einfach, weil ich es spannend finde, ich möchte wissen, was ist Cutting Edge im Bereich KI und sowas, und die Sache, da darf ich drüber sprechen, da gibt es zum Beispiel ein Projekt, was einfach diese Contrails, also die Kondensstreifen von Flugzeugen, den Effekt, den die aufs Klima haben, halbiert. Und zwar einfach nur, damit das Routen angepasst werden. Mhm. Und allein das, finde ich, ist schon krass, weil das zeigt, wie viel Potenzial wir eigentlich haben. Dann kann damit den Beitrag zur Klimaerwärmung vom Fliegen, ohne dass man einen Cent dafür ausgeben muss, um 15% senken. Und 15%, jeder, der sich mal mit dem Thema beschäftigt hat, weiß, wie verdammt viel das ist. Also erstmal so, solche Projekte gibt es, die stellen wir vor.
Also KI jetzt hilft, den Flugverkehr verträglicher zu machen fürs Klima, ne?
Ja, im Endeffekt, was das macht, ist analysiert einfach, weil KI ist ja sehr gut mit großen Datenmengen, es analysiert einfach, okay, wie sind die Luftschichten aktuell? Da geht es dann ganz viel um das Thema Luftfeuchtigkeit, weil dadurch entstehen diese Kondensstreifen, und dann kriegen die Piloten sozusagen eine Routenempfehlung, und damit, also das wurde jetzt schon wirklich aktiv getestet, und damit kann man halt diesen Effekt, den diese Kondensstreifen haben oder das Auftreten von Kondensstreifen, um 55% reduzieren. Das ist schon echt krass.
Ja, wir haben uns auch bei einigen Events, weil du es ansprichst, ja auch kennengelernt, und da gab es auch ein KI-Summit, und da ist mir wirklich aufgefallen, wie offen und aufgeschlossen du dem ganzen Thema bist. Und bei uns, bei Google, ist das natürlich ein sehr großes Thema, weil sich gerade Dinge ganz schnell entwickeln. Wir haben letzte Woche ja erst unser Video-Erstellungstool VO3 gelauncht. Ich würde mal gerne von dir hören, wie du da drauf schaust. Also ich finde das Tempo atemberaubend. Und jetzt halt jetzt nicht nur als Jakob Businessman, sondern einfach als normaler Mensch und User eines technologischen Gerätes vielleicht sogar.
Also ich hab zwei Perspektiven da drauf. Beides vom privaten Jakob auch, genauso wie vom Business Jakob. Auf der einen Seite, du hast es schon gesagt, ich stehe dem sehr offen gegenüber. Allein auch deswegen, weil es nun mal da ist. Das ist, also KI ist die Zukunft. So, jeder, der mir was anderes sagen möchte, will, glaube ich, die Augen verschließen. Gibt es übrigens auch ganz spannende Untersuchungen. So, gerade in Deutschland ist KI, wird viel weniger darüber gesprochen als in anderen Ländern. Auch wenn man sich so Bestseller anschaut im Bücherbereich und sowas, in vielen Ländern sind das oft diese KI-Bücher, wo man sozusagen einen Einblick reinkriegt, wie funktioniert das Ganze. In Deutschland funktionieren diese Bücher erstaunlich oft nicht. Und ich glaube, das ist ganz viel, weil Leute da sehr viel Angst vor haben. Ich kann die Angst verstehen. Also ich glaube tatsächlich auch, dass die größte Herausforderung für unsere Gesellschaft mit KI zusammenhängt. Ehrlich gesagt auch mit Tools wie der Videoerstellung, also VO. Das ist insane. Es ist auf der einen Seite für mich als Videomacher total cool, weil wir verwenden es mittlerweile schon, um teilweise Schnittbilder zu erstellen, wenn wir irgendwie Geschichten erzählen aus der Vergangenheit, also zum Beispiel, weiß nicht, wie Einstein an einer Theorie gearbeitet hat oder sowas. Das ist Wahnsinn. Das wäre etwas, was US-YouTuber können sich das leisten, oder auch einige deutsche YouTuber, da so eine Animation zu erstellen. Ich könnte das eigentlich nicht, und damit kann ich es plötzlich. Also wirklich genial. Aber ich sehe da natürlich ganz klar auch das Risiko für die Gesellschaft drin, dass solche Tools missbraucht werden können. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung. Es bringt aber wirklich gar nichts zu sagen, okay, dann machen wir es nicht oder dann versuchen wir es zu verbieten. Weil die Gefahr, die kommt nicht von den Leuten, die das sinnvoll nutzen wollen, sondern die Gefahr, die kommt halt von den Leuten, die das missbrauchen, die das illegal nutzen, um Deepfakes zu erstellen, die manipulieren sollen, die vielleicht auch verleumden sollen. Und die werden sich nicht von einem Verbot aufhalten lassen. Deswegen, ich glaube, also ich stehe da sehr offen gegenüber. Ich glaube, es ist super sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, weil dann versteht man auch erstmal, was die Möglichkeiten gerade sind. Gleichzeitig muss eine Gesellschaft daran arbeiten, wie sie damit umgeht. Aber ich bin mir auch sehr sicher, dass wir das als Gesellschaft hinkriegen. Es gibt schon ein paar ganz coole Ansätze, was so Arbeit mit Wasserzeichen angeht und sowas bei KI-generierten Inhalten und so. Es gibt KIs, die Deepfakes einigermaßen gut erkennen können. Und das wird immer so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel sein, aber das haben wir halt in jedem Bereich. Also Betrug gibt's immer. Und ja, umso wichtiger, dass sich eine Gesellschaft damit beschäftigt.
Wenn du jetzt das Thema KI und Nachhaltigkeit und Klimaschutz nochmal übereinander legst, du hast ja eben ein, zwei Projekte auch von Google erwähnt. Was für eine Rolle könnte denn KI spielen, um unsere Welt, unser Klima zu schützen?
Also könnte, ist, glaube ich, das falsche Wort, es tut es schon. Also wenn es um Stromnetze geht, wenn es um die Optimierung von Windkraftanlagen geht, überall, da, KI ist schon überall. KI ist auch nichts Neues. Das ist jetzt bei uns plötzlich so krass auf dem Schirm, weil es so greifbar geworden ist. Wir können einfach den Browser öffnen und es selber nutzen, aber es wird schon seit Ewigkeiten verwendet. Es wird immer stärker. Das heißt also, ich glaube, bei diesen Optimierungsaufgaben wird es ganz viel beitragen. Beim Thema smarte Zuhause, wie kann der Strom gesteuert werden, wird es ganz viel beitragen. Spannend wird es tatsächlich auch nochmal beim Thema Stromverbrauch, weil das gehört natürlich auch zur Wahrheit. Der Stromverbrauch steigt durch die Nutzung von KI. Allerdings muss man da auch dazu sagen, ich glaube, Leute überschätzen das dann doch auch immer ein bisschen, wie stark der Stromverbrauch durch die KI-Nutzung steigt. Wir werden generell einfach eine enorme Erhöhung des Stromverbrauchs haben, weil alles Mögliche wird elektrifiziert. Und das heißt im Endeffekt vor allen Dingen, naja, umso wichtiger, dass wir solche Tools auch nutzen, um die Energieproduktion nachhaltiger zu gestalten. Und nicht nur nachhaltiger, sondern auch günstiger. Das gehört ja auch dazu. Also die Produktion, nachhaltige Stromproduktion ist gar nicht mehr so irre teuer. Die Infrastruktur ist noch ein gewisses Problem, aber die ist generell ein gewisses Problem, weil die sehr lange vernachlässigt wurde. Ich glaube sozusagen, KI kann ganz, ganz viel dazu beitragen und tut es schon.
Wo nutzt du denn KI im Alltag als Jakob und als Creator? Ich würde nämlich jetzt mal kurz Gemini fragen, wann du das letzte Mal hier im YouTube-Creator-Podcast warst. Das wäre jetzt für mich zum Beispiel so etwas, wo ich das wirklich jetzt einsetzen würde. Wann war Jakob Botton das letzte Mal im YouTube-Creator-Podcast?
Jakob Kick war zuletzt im YouTube.
Ich wusste, dass er es nicht versteht.
Live-Demo.
Ich muss eintippen.
Aber der Nachname ist auch wirklich schwierig.
Ja, genau, das stimmt. Woher kommt er eigentlich, dieses französisch anmutende?
Französisch, ja, von großväterlicherseits, wahrscheinlich Hugenotten. Ich habe aber nie Ahnenforschung betrieben. Aber der kam so aus dem Raum Aachen, deswegen, ja. Aber was nutze ich für KI? Also ich nutze KI wirklich sehr viel im Alltag, sowohl privat als auch beruflich. Das geht, also fängt ganz klar an mit den E-Mails. Ich habe sozusagen meine E-Mail-Accounts connected, was für mich ein Game-Changer ist, weil früher, also ich glaube, jeder kennt das, dann fängt man an, so mit Schlagwörtern zu suchen, so wann war nochmal die Podcast-Aufzeichnung, und dann fängt man mit Podcast Georg, Podcast YouTube, und bei Gemini kann ich halt einfach jetzt sagen, ey, ich habe doch morgen eine Podcast-Aufzeichnung, wann war das nochmal und was soll ich da technisch mitbringen oder sowas, und dann findet er das und gibt mir eine super Zusammenfassung. Also das ist ganz klar was ich viel nutze. Deep Research ist wahrscheinlich das Tool, was ich fast am meisten nutze. Das heißt sozusagen, das Internet durchforsten mit KI, das ist ein Game Changer. Das ist so krass. Also ich nutze das, um Studien zu finden. Ich habe das neulich genutzt, um eine Marktanalyse zu machen. Das war krass, also weil man einfach Zahlen und Statistiken findet, die halt sonst auf der 5., 6. Seite von Google versteckt sind. Kann auch sehr genau eingrenzen, welche Quellen hinzugezogen werden, und ich sehe halt auch die Quellen. Mhm. Also sozusagen dieses Problem, was man früher hatte, ja, du kannst der KI nicht vertrauen. Genau, aber jetzt hast du die Möglichkeit, einfach dann selber zu überprüfen. Du wirst aber trotzdem viel schneller, weil du nicht mehr diese Quellen suchen musst. Und das geht aber mittlerweile bei mir auch übers Berufliche hinaus. Also neulich einen Urlaubstrip geplant, habe ich das auch gemacht. Also das ist wirklich in jedem Bereich angekommen, und klar, beim Thema Videoproduktion, meine Cutter, ich gebe dir mittlerweile einen Audio-File und sage so, oh, ist ein bisschen, weiß nicht, laut gewesen an dem Ort oder sowas. Die machen da eine perfekte Version draus. Ich mache ja auch mir relativ viel international auch unterwegs. auf irgendwie, weiß ich nicht, der COP oder der UN-Generalversammlung oder sowas. Und natürlich macht man dann auch viel englische Interviews. Das übersetzen wir alles mit KI mittlerweile, also dubben das dann auch wirklich. Dinge, die wir auch da wieder uns früher nicht hätten leisten können. Ein Synchronsprecher kostet halt auch einfach was. Mhm. Und das ist schon cool, weil es gibt einen Grund, warum die Leute deutschen Content schauen, weil es einfacher zugänglich für sie ist. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, das denen auch einfacher bereitzustellen, dann ist das auf jeden Fall eine Chance.
Ja, du bist ja hier auch im YouTube-Creator-Podcast jetzt gerade und bist ja auch YouTube-Creator. Dein Kanal ist Breaking Lab. Woher kommt denn bei dir so diese Neugier für diese MINT-Themen und jetzt auch für diesen Klimaschutz? Also wo liegt da die Wiege drin? Also warum interessierst du dich gerade für diesen Themenbereich? Das würde mich mal interessieren.
Das habe ich schon als Kind gemacht. Also wirklich, es gibt eine ganz witzige Tradition. Mein Vater schickt mir jetzt einmal die Woche alte Kindheitsfotos von mir. Irgendwie hat er hat erzählt, er hat irgendwann mal eine Kiste gefunden und dann hat er gedacht, ach, ist doch eigentlich schön, wenn ich das einmal die Woche schicke. Und das ist wirklich geil, weil du siehst dann halt irgendwie so einen 8-jährigen oder 9-jährigen Jakob, der da an Robotern arbeitet oder bastelt. Ich fand das schon immer geil. Ich hatte richtig, richtig gute Physiklehrer. Grüße gehen raus an Herrn Paternoga, Herrn Deges. Das hat mich sicherlich auch beeinflusst. Ganz klar auch meine Eltern. Also ich bin denen sehr dankbar. Die haben immer meine Neugier unterstützt. Also es sind so viele Einflüsse, die da zusammenkommen. Und es gibt, glaube ich, es gibt keinen Moment, an den ich mich erinnern könnte, wo ich nicht irgendwie wissen wollte, wie was funktioniert. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich das mache, was ich jetzt mache.
Interesting. Übrigens, du warst am 18. August 2021 hier. Das ist ja fast schon 4 Jahre her.
Das ist ja
her.
Wahnsinn.
Crazy,
4 Jahre, krass.
Was hat sich denn in diesen 4 Jahren in deinem YouTube-Creator-Leben so verändert? Und wie hast du die Plattform in diesen 4 Jahren wahrgenommen? Und wir sind ja dieses Jahr 20 Jahre alt geworden. Also vielleicht kannst du das in diesem Lichte nochmal analysieren.
Boah. In den 4 Jahren hat sich viel getan. Also erstmal, ich glaube, mein Team hat sich wahrscheinlich mehr als verdoppelt. Das ist wirklich Wahnsinn. Also es ist irre. Es sind mittlerweile 8 Leute fest, die an Breaking Lab arbeiten und dann noch mehrere Leute, die das halbtags machen. Das ist immer wieder Wahnsinn für mich. Wir haben immer heute um 12 ist wieder unser nächstes Team-Meeting und wir treffen uns oft dann auch in Person im Büro und das ist schon irgendwie Wahnsinn. Dann sitzt du in so einem vollen Raum und denkst so, was zur Hölle, was ist mit meinem Leben passiert? Aber es ist total cool, es macht mega viel Spaß. Was dann noch passiert? Ich habe tatsächlich es geschafft, neben YouTube meinen Doktor abzuschließen, was ein großer Milestone für mich war. Also ehrlich gesagt, das verändert gar nichts im Leben.
Ich glaube, das hast du letztes Mal angedeutet, dass du ihn machst. Dr. Jakob Botton, wow, herzlichen Glückwunsch.
Ja, ich saß da 5 Jahre dran, das kann man auch niemandem erzählen. Aber weil es halt immer so ein bisschen nebenher lief. Aber ich habe irgendwie so ein Ding, ich will dann die Sachen auch abschließen. Und genau, also das habe ich gemacht. Ändert wirklich gar nichts im Leben. Also kann ich jedem sagen, der das überlegt zu machen. Aber
beruhigt das nicht deine Eltern, dass jetzt was aus dir werden könnte, oder?
Ich glaube, also kein Witz, ich glaube, wie alle Eltern, wo die Kinder irgendwie sowas machen, was sie vielleicht nicht ganz verstehen.
Sowas mit YouTube auch, meinst du, oder?
Genau, waren meine Eltern, glaube ich, auch nicht so mega begeistert, als ich dann irgendwann gesagt habe, ey, ich mache das jetzt hauptberuflich. Mhm. Aber es gab irgendwann so einen Punkt, wo sie akzeptiert haben, also gerade mein Vater, ich glaube, meine Mutter, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, meine Mutter versteht immer noch nicht ganz, was ich da mache und findet das so, die findet das irgendwie okay, weil sie merkt so, ich bin glücklich und so, aber ich glaube so richtig, also für sie wäre es glaube ich schöner, wenn sie sagen könnte, mein Sohn, der arbeitet hier in einem Technologieunternehmen und weiß nicht, Vorstand Batterien oder sowas, keine Ahnung. So, ich hab, muss ich fairerweise sagen, müsste ich sie mal fragen. Aber mein Vater ist mittlerweile Fan, was übrigens auch nicht immer so war. Ich erinnere mich noch sehr gut, ich habe mal bei Weihnachten da, also das, bitte nimmt das nicht falsch auf, der meint das total lieb, aber da habe ich eine Insta-Story aufgenommen, wo ich den Leuten da irgendwie schöne Weihnachten gewünscht hatte und da hat er wortwörtlich gesagt, hä, und so einen Scheiß schauen sich die Leute an? Und mittlerweile ist er aber, glaube ich, selber, also ich glaube, er hat mittlerweile Instagram, weil manchmal spricht er mich an, ich habe ja gesehen, du warst da und da und ehrlich gesagt kann er das nur über Instagram wissen. Ich glaube, mittlerweile ist er selber dann doch auch so ein bisschen Fan und nimmt daran teil und kam tatsächlich auch letztes Jahr zu Utopia und sowas. Das ist schon, also ich glaube, mittlerweile haben die sich damit abgefunden und sind, glaube ich, auch ganz, ganz beruhigt, dass der Junge irgendwie seinen Weg schon macht.
Jakob, die Welt ist besser mit YouTube in ihr oder nicht? Was ist deine Antwort auf diese Frage?
Also, die Welt ist besser mit YouTube. Ich bin natürlich voreingenommen, ich würde sagen, ja. tatsächlich aus einem ganz einfachen Faktor. Und das ist auch wirklich ein Faktor, den kriege ich oft gespiegelt. Und am Anfang habe ich immer gedacht, so, ja, das sagen die Leute, um einen zu schmeicheln. Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass sie es nicht sagen, nur um einen zu schmeicheln, weil ich einfach, also A, weil die Anzahl so hoch ist, aber halt auch, weil das nicht nur die Leute selber machen, sondern neulich war ich bei einer Veranstaltung, da gab es am Ende eine Fragerunde und dann hat so ein älterer Mann gesagt, so ja, ich habe keine Frage, aber ich wollte nur mal sagen, hey, mein Sohn, der war total lost, der wusste nicht, was er machen sollte und dann hat er irgendwie angefangen, deine Videos zu schauen und jetzt studiert er was im Bereich erneuerbare Energien und ich glaube halt dieses, dass Leute mit YouTube kostenlos zugänglich und super niedrigschwellig Zugang zu Wissen haben, Zugang zu Dingen, die sie normalerweise, wo sie nie mit in Kontakt kommen würden. Weil wenn deine Eltern oder dein direktes Umfeld nicht irgendwie in dem Bereich arbeitet, ist die Chance hoch, dass du nie mitkriegst, dass es irgendwie in Deutschland ein Startup gibt, was, weiß ich nicht, an Kernfusion forscht oder dass das größte Windrad hier in Deutschland gebaut wird. Das sind Sachen, die kriegst du oft nicht mit. Und ich glaube, das ist eigentlich das Geniale daran, dass Leute Einblicke kriegen in Bereiche, die sie sonst nicht sehen würden und dass die dann halt auch zum Handeln bewegt und auch ermächtigt.
Ich freue mich sehr, dass du so viel Energie auf YouTube in diese Themen steckst. Das ist sehr wertvoller Content. Ich freue mich sehr, dass du immer so viel Energie in Utopia steckst, jetzt schon zum fünften Mal im fünften Jahr. Schaltet bitte ein sozusagen, schaut es euch an. Es ist wirklich ein tolles Projekt, was Jakob und sein Team da jedes Jahr stemmen. Ihr seid auch bei Stern TV, also man muss dazu sagen, die Produktionsfirma, bei der und für die du arbeitest, ist ja die Produktionsfirma von Stern TV, wenn ich das richtig verstehe, oder? Deswegen habt ihr auch noch
eine gute... Wir produzieren ganz, ganz viele Sachen, ja. Aber Stern TV ist eins davon, genau.
Genau. Wünsche ich euch ein ganz erfolgreiches Wochenende, weil es für einen guten Zweck am Ende des Tages ist und für unser Klima. Lieben Dank, dass du wieder hier warst, nach fast 4 Jahren. Ich denke, wir müssen dann irgendwann auch nochmal in 4 Jahren einchecken und mal gucken, was dann so los ist.
Du hast ja meine Nummer, sag jederzeit Bescheid.
Okay, halt durch, die Woche wird bestimmt busy. Lieben Dank und bis bald.
Bis bald.